Die UNO verhängt über den Irak ein Wirtschaftsembargo. Der irakische Diktator Saddam Hussein wurde im Zweiten Golfkrieg von den USA nicht gestürzt, sondern blieb in Bagdad an der Macht. Dies erlaubte den USA mit Unterstützung der UNO ein scharfes Wirtschaftsembargo gegenüber dem Irak zu verhängen, das den Irakern verbot, ihr Erdöl zu exportieren und damit die irakische Wirtschaft lahmlegte. Auch der Import von Medizin und Lebensmitteln in den Irak wurde durch das Embargo stark eingeschränkt. Die USA erklärten, das Embargo sei notwendig, um alle Massenvernichtungswaffen im Irak zu zerstören. Gemäß der UNO-Charta darf der Sicherheitsrat ein Embargo verhängen, um ein Land zu zwingen, die Beschlüsse der UNO zu befolgen. Der Sicherheitsrat kann beschließen, welche Maßnahmen unter Ausschluss von Waffengewalt zu ergreifen sind, um seinen Beschlüssen Wirksamkeit zu verleihen, heißt es in Artikel 41 der Charta. Der Sicherheitsrat kann die Mitglieder der Vereinten Nationen auffordern, diese Maßnahmen durchzuführen. Sie können die vollständige oder teilweise Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, der Post-, Telegrafen- und Funkverbindungen sowie sonstiger Verkehrsmöglichkeiten und den Abbruch der diplomatischen Beziehungen einschließen. Das brutale UNO-Embargo forderte viele Tote unter den irakischen Zivilisten. Was als Strafe und Unschädlichmachung eines aggressiven Regimes gedacht war, entwickelte sich zur Plage für eine ganze Nation, kritisierte mit Recht Henna Fürtig vom Institut für Nahoststudien in Hamburg. Tatsächlich forderte das Embargo unter der irakischen Zivilbevölkerung weit mehr als 500.000 Tote und war damit sogar noch tödlicher als der Zweite Golfkrieg. Trotzdem hielt auch die Administration von Präsident Bill Clinton mit aller Härte daran fest. »Wir haben gehört, dass nun eine 500.000 Kinder gestorben sind«, sorgte sich die amerikanische Fernsehjournalistin Leslie Stahl 1996 und fragte Madeleine Albright, die seit 1993 als amerikanische UNO-Botschafterin der Administration Clinton amtierte, ob das Embargo noch gerechtfertigt sei. »Ich meine, das sind mehr Kinder als die, welche in Hiroshima starben. Ist es, also das Embargo, diesen Preis wert?« UNO-Botschafterin Albright überlegte einen Moment lang, dann sagte sie kalt, »Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber der Preis, wir glauben, es ist diesen Preis wert.« Die UNO-Mitarbeiter vor Ort in Bagdad wussten, dass das Embargo Unschuldige tötet. Der Ire Dennis Halliday, UNO-Koordinator für humanitäre Fragen im Irak, trat 1998 aus Protest zurück, weil er das Embargo des UNO-Sicherheitsrates zu Recht als unmenschlich einstufte. »Ich wurde oft gefragt, warum ich nach einer 30-jährigen Karriere bei der UNO zurücktreten wolle, warum ich mich mit all den mächtigen Staaten des UN-Sicherheitsrats angelegt habe«, so Halliday in einem Vortrag. Sein Gewissen habe ihn zu diesem Schritt gezwungen, denn der UNO-Sicherheitsrat habe im Irak nichts weniger als einen Völkermord zu verantworten. »In Wahrheit hatte ich keine andere Wahl. Hätten Sie meinen Posten im Irak inne gehabt, hätten Sie das Gleiche getan«, erklärte der Whistleblower Halliday. »Ich wurde zum Rücktritt getrieben, weil ich mich weigerte, die Anordnungen des Sicherheitsrates zu befolgen. Der gleiche Sicherheitsrat, der die völkermordverursachenden Sanktionen eingerichtet hat und diese aufrechterhält, die die Unschuldigen im Irak treffen. Ich wollte nicht zum Komplizen werden, ich wollte frei und öffentlich gegen dieses Verbrechen sprechen«, so Halliday in einer Rede im Januar 2003, als das Embargo weiterhin bestand. »Der wichtigste Grund ist, dass mein angeborenes Gerechtigkeitsempfinden entrüstet war und ist über die Gewalttätigkeit der Auswirkungen, die die UN-Sanktionen auf das Leben von Kindern und Familien hatte und hat. Es gibt keine Rechtfertigung für das Töten der Jungen, der Alten, der Kranken, der armen Bevölkerung des Irak. Und das Völkerrecht hat keine Grundlage für die unverhältnismäßigen und mörderischen Konsequenzen des seit über 12 Jahren stattfindenden UN-Embargos. Das UNO-Embargo gegenüber dem Irak hatte im August 1990 nach der Invasion von Kuwait begonnen und endete erst im März 2003, als die USA und die Briten den Irak erneut angriffen. Wie viele Tote das Embargo in dieser Zeit insgesamt forderte, ist umstritten. Dennis Halliday spricht von deutlich über 1 Million Toten, womit sich der ganze UNO-Sicherheitsrat selber schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit, definiert als ausgedehnte und systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, schuldig gemacht hat. Auch der deutsche UNO-Diplomat Hans-Christoph von Sponeck, der 1998 als Nachfolger von Halliday als Koordinator für humanitäre Fragen in der irakischen Hauptstadt Bagdad eintraf, erkannte schnell, dass das Embargo des UNO-Sicherheitsrates unmenschlich war und Kinder, Frauen und alte Menschen tötete, was nie der Sinn der UNO war. Der ehrliche und mutige Sponeck trat im Februar 2000 aus Protest zurück und formulierte zusammen mit dem Iren Halliday eine scharfe Kritik am UNO-Sicherheitsrat, die sie in der britischen Zeitung Guardian publizierten. Dient denn der UNO-Sicherheitsrat nur den Mächtigen? So die präzise Frage der zwei Autoren. Die USA und Großbritannien sind als ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates sehr gut darüber informiert, dass das UNO-Embargo, die UNO-Menschenrechtserklärung, die Genfer Konventionen und andere internationale Gesetze verletzt, kritisierten Sponeck und Halliday. Diese zwei Regierungen haben stets verhindert, dass der UNO-Sicherheitsrat gemäß seinem Auftrag handelt und den Einfluss der Sanktionen auf die Zivilbevölkerung beachtet. Wir wissen das aus erster Hand, weil die Regierungen dieser zwei Länder uns immer wieder daran gehindert haben, den Sicherheitsrat darüber zu informieren. Doch Washington und London sahen keinen Grund, sich zu entschuldigen, und planten schon den nächsten Krieg. Sponeck und Halliday warnten schon 2001 vor der Kriegspropaganda mit den Massenvernichtungswaffen. Die britischen und amerikanischen Geheimdienste wissen sehr genau, dass der Irak weitgehend entwaffnet ist, so die beiden Autoren. Was wir jetzt dringend brauchen, ist ein Angriff auf diese Ungerechtigkeit, nicht einen Angriff auf das irakische Volk. Die USA und Großbritannien bombardieren den Irak 1998. Der Irak litt in den 1990er Jahren nicht nur unter einem erbarmungslosen Embargo, sondern wurde auch immer wieder bombardiert. Denn nach der Niederlage im Zweiten Golfkrieg hatte der Irak keine nennenswerte Luftwaffe und Luftabwehr mehr, die den eigenen Luftraum gegen die waffentechnisch überlegenen NATO-Länder hätten verteidigen können. Dies erlaubte den Amerikanern und Briten, Flugverbotszonen einzurichten, in denen keine irakischen Flugzeuge oder Helikopter fliegen durften. Operation Southern Watch und Operation Northern Watch. Am 16. Dezember 1998 befahlen US-Präsident Bill Clinton und der britische Premierminister Tony Blair ihre Luftwaffe den Irak im Rahmen der Operation Desert Fox während 4 Tagen intensiv zu bombardieren. Amerikanische Schiffe schossen Lenkwaffen auf den Irak ab. Britische und amerikanische Flugzeuge bombardierten das von Krieg und Embargo geschundene Land. Weder Präsident Clinton noch Premierminister Blair hatten ein explizites Mandat des UNO-Sicherheitsrates für die Bombardierung des Iraks. Die Operation Desert Fox war deshalb ein illegaler Angriffskrieg. Die Amerikaner und Briten gaben an, dass sie den Irak bombardieren mussten, weil dieser die vom UNO-Sicherheitsrat geforderten Abrüstungsschritte nicht planmäßig durchgeführt hatte. Diese gewagte Behauptung wurde vom australischen Diplomaten Richard Butler verbreitet. Butler leitete die Sonderkommission des UNO-Sicherheitsrates für den Irak, die United Nations Special Commission, UNSCOM, welche die Zerstörung aller chemischen und biologischen Waffen sowie aller Raketen des Iraks überwachen sollte. Butler war ein starker Befürworter des brutalen Embargos und warf dem Irak wiederholt vor, im Geheimen Massenvernichtungswaffen zu bauen und diese vor der UNSCOM zu verstecken. Butler weigerte sich auch, einen Abschlussbericht zu verfassen, der die Voraussetzung für ein Ende der UNO-Sanktionen gewesen wäre. Am 16. Dezember 1998 behauptete Butler vor dem UNO-Sicherheitsrat, dass der Irak nicht vollständig mit der ANSCOM kooperierte. Der irakische UNO-Botschafter widersprach dieser Behauptung und beklagte, dass die USA scheinbar ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates sein Land angreifen wollen. Doch die Briten und Amerikaner ließen sich nicht beirren und noch am selben Tag begannen die Angriffe im Rahmen der Operation Desert Fox. Der Bericht, den der Australier Richard Butler dem Sicherheitsrat als Rechtfertigung für die Bombardierung vorgelegt hatte, war zuvor mit dem Weißen Haus abgestimmt worden, um den Angriff zu legitimieren. Quellen in Washington und New York sagten, dass Vertreter der Clinton-Administration im Verlauf mehrfacher Gespräche mit Butler eine direkte Rolle bei der Formulierung seines Textes spielten, so die Washington Post. Der Amerikaner Scott Ritter, der von 1991 bis 1998 als Waffeninspektor in der ANSCOM diente, durchschaute diese Manipulation und kritisierte sie scharf. Was Richard Butler letzte Woche tat, war ein abgekartetes Spiel. Es sollte einen Konflikt heraufbeschwören, der eine Bombardierung rechtfertigen würde. Richard Butler ging gestern viermal ans Telefon. Er sprach mit seinem US-nationalen Sicherheitsberater. Sie befahlen ihm, die Sprache seines Berichtes zu verschärfen, um die Bombardierung zu rechtfertigen. Die Behauptungen von Butler hätten nicht der Wahrheit entsprochen. Der Irak habe in 98% der Inspektionen kooperiert, wenn es um Entwaffnung ging, so Scott Ritter. Nach der illegalen Bombardierung des Iraks durch die Briten und Amerikaner im Rahmen der Operation Desert Fox herrschte im UNO-Sicherheitsrat in New York schlechte Stimmung. Russland und China forderten die Entlassung von Butler. Auch Frankreich war unzufrieden und äußerte zurückhaltend Kritik. Der russische UNO-Botschafter war wütend. Die Briten und Amerikaner hätten mit diesem unprovozierten Einsatz von Gewalt die UNO-Charta grob verletzt. Der Trick mit dem ANSCOM-Bericht von Butler sei nicht zulässig, protestierten die Russen. Nur der Sicherheitsrat alleine hat das Recht zu entscheiden, welche Schritte eingeleitet werden sollen, um den Frieden zu erhalten oder wiederherzustellen. Wir weisen die Behauptung der Briten und Amerikaner zurück, dass der Einsatz von Gewalt durch eine frühere Resolution des Sicherheitsrates erlaubt gewesen sei. Diese früheren Resolutionen erlauben solche Taten in keiner Weise. Niemand darf eigenmächtig im Namen der UNO handeln oder sich gar die Funktion des Weltpolizisten anmaßen.